Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Es ist ein Dauerbrenner, keine Frage. Unterrichtsausfall als Folge nicht zuletzt des Lehrermangels. Seit Jahren wird das beklagt, aber es passiert einfach nichts. So jedenfalls wirkt es auf viele Eltern, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler. Wenn Schülerinnen und Schüler während der Unterrichtszeit demonstrieren gehen, dann ist die Aufregung groß. Über den massiven Unterrichtsausfall aufgrund des Lehrermangels wird hingegen vergleichsweise wenig diskutiert. Haben wir uns vielleicht dran gewöhnt? Vielleicht nicht. In Stuttgart droht aktuell ein Vater, das Land zu verklagen, wenn es nicht endlich gegensteuert handelt. Ihm reicht's also. Und Ihnen? Wie sehen Sie das? Sind Sie selbst Elternteil und besorgt um die Zukunft Ihres Kindes, Ihrer Kinder? Oder ein junger Mensch kurz vorm Abi? Dass das auch junge Leute nicht mehr lustig finden, diesen ständigen Unterrichtsausfall, das hören wir in dieser Sendung, an der Sie sich auch beteiligen können. Rufen Sie uns an unter dieser kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine E-Mail an campus@deutschlandfunk.de. Unterrichtsausfall nur bei Schülerstreiks ein Thema. In Campus und Karriere an diesem Samstag wird darüber zu reden sein. Ich bin Petra Enzminger, freue mich, wenn Sie zuhören. Der massive Unterrichtsausfall in eigentlich allen Bundesländern wird er beklagt. Er ist also nicht nur bei Schülerstreiks ein Thema, aber vergleichsweise wenig diskutiert, oder? Woran das liegen kann, werden wir auch noch ansprechen hier in der Runde, die ich Ihnen kurz vorstellen möchte. Daniel Nottl hat als Abiturient im vergangenen Jahr eine Online-Petition gestartet. Unterrichtsausfall aufs Zeugnis, so war seine Forderung. Die ausgefallenen Schulstunden sollten als sichtbar ausgewiesen werden. Inzwischen studiert er in Halle und ist uns von dort zugeschaltet. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ebenfalls zugeschaltet ist uns Professor Dr. Rita Nicolai. Sie ist Heisenberg-Stipendiatin der Deutschen Forschungsgemeinschaft und Erziehungswissenschaftlerin an der Humboldt-Universität Berlin. Guten Morgen nach Berlin.
Guten Morgen.
Und bei mir im Studio ist einmal Klaus Kütter. Er sitzt im Vorstand des Landesverbands Beruf und Erziehung Nordrhein-Westfalen. Auch Sie grüße ich.
Schönen guten Tag.
Und neben Ihnen Franziska Müller-Rech, FDP. Sie ist Mitglied des Landtags NRW, Sprecherin für Schule. Guten Morgen.
Guten Tag.
Frau Müller-Rech, ich möchte mit Ihnen sprechen und beginnen, um dem Problem überhaupt mal eine Dimension zu geben. Über was sprechen wir? Welche Größenordnung? Die schwarz-gelbe Landesregierung hat nämlich jetzt erstmal für NRW genaue Zahlen ja überhaupt vorlegen können. Die Landesschulministerin Yvonne Gebauer, eine Parteikollegin, hat die Zahlen präsentiert. Das erste Ergebnis einer neuen Messmethode zum Unterrichtsausfall an den rund 4.600 öffentlichen Schulen. Wie sah das da im ersten Halbjahr aus?
Ja, also wir haben das erste Mal wirklich schulscharf gemessen. Wir sind von einem rollierenden Verfahren, wo jede Schule immer mal 10 Tage gemeldet hat, jetzt auf eine schulscharfe Erfassung gekommen und hatten einen Unterrichtsausfall von 5,1% gemessen. Jetzt müssen wir natürlich gucken, was fangen wir genau mit diesen Zahlen an. Wir müssen auch nochmal schauen, ist auch die Definition von Unterrichtsausfall genauso richtig, wie wir das erfasst haben. Wann fällt überhaupt Unterricht aus und wann nicht? Also wie sieht es mit Vertretung aus? Vertretung durch Fachlehrer oder Vertretung durch einen anderen Lehrer? Und deswegen sind wir also an der Stelle noch nicht fertig.
Was heißt, wohin soll das führen?
Ja, also ich würde gerne eine spezifischere Messung dafür haben, was genau Unterrichtsausfall bedeutet, auch zum Beispiel unterschiedlich auch nach Schulformen. Also wenn Sie zum Beispiel an Grundschulen den Fall haben, wenn ein Lehrer fehlt und dort werden mal 2 Klassen zusammengelegt, ist das dann eine ausgefallene Stunde, ja oder nein? Es gibt unterschiedliche Modelle, wie Lehrer auch kreativ Lösungen versuchen zu finden in ihrer Not, wenn Kollegen fehlen. Und deswegen müssen wir da einfach nochmal uns ein genaueres Bild über die Situation machen. Aber wichtig ist, dass wir eigentlich die Ursache viel, viel stärker bekämpfen. Der meiste Unterricht fällt aus, ja, weil einfach zu wenige Kollegen da sind. Und da gehen wir auch mit unterschiedlichen Maßnahmen hier in NRW ran und konnten schon erste Verbesserungen in der Stellenbesetzung erreichen.
Dennoch bleibt die Zahl knapp 5% Unterrichtsausfall, die ja nicht zu verachten ist. Klaus Kütter vom Landesverband Beruf und Erziehung. Deckt sich das auch mit dem, was Sie als Berufsvertreter hören, beziehungsweise sind auch selbst Lehrer, auch erleben?
Das deckt sich im Wesentlichen schon damit. Man muss vielleicht vorweg sagen, dass die Landesregierung hier den Unterrichtsausfall misst, der ad hoc passiert. Der Unterrichtsausfall, der durch Verschiebung im Stundenplan zum Beispiel vorkommt, der wird nicht erfasst. Das heißt, wenn jetzt Schulleitungen zum Beispiel Ergänzungskurse oder Förderungskurse streichen, weil nicht genug Lehrer da sind, dann ist dieser Unterrichtsausfall nicht in der Statistik drin. Das heißt, da vermute ich, dass der Unterrichtsausfall, der systemische, noch größer ist als letztendlich der durch dann Ad-Hoc-Fehlzeiten ausgelöst wird. Prinzipiell haben wir vom VBE 1200 Schulleiter befragt, die angeben, dass jeder Zweite eigentlich mit dem Mangel kämpft. Und das hat sich in der letzten Befragung im Vergleich zu der Befragung aus dem Vorjahr nochmal verstärkt. Im letzten Jahr, jeder dritte Schulleiter sich über den Mangel stark beklagt. Mittlerweile ist es jeder Zweite. Und diese Realität findet sich in den Schulen entsprechend auch so wieder.
Was heißt beklagen? Das heißt, die Lehrer spüren die Folgen des Lehrermangels wie?
Zum einen muss natürlich der Mangel auch durch Mehrarbeit kompensiert werden. Und das ist natürlich ein Problem, weil die Aufgabendichte bei den Lehrkräften jetzt natürlich durch die neuen Aufgaben wie Inklusion zum Beispiel schon sehr hoch ist. Das heißt, zum einen wird es durch Mehrarbeit kompensiert, zum anderen steigert das natürlich auch die Unzufriedenheit bei den Leuten, die im Schulsystem beteiligt sind. Wir haben ja jetzt auch Beiträge in dieser Sendung, wo sich dann doch Eltern und Schüler zunehmend darüber beklagen, dass dies der Fall ist. Aber prinzipiell kann man sagen, dass der Lehrer Mangel natürlich zu einer höheren Belastung der Bediensteten führt.
Sie haben schon vorausgegriffen, wir werden auch noch mit einem Elternvertreter hier auch sprechen, haben einen ehemaligen Schüler auch in der Leitung, der uns gleich ein bisschen mehr darüber auch sagen kann, wie er das erlebt hat. Unterrichtsausfall, das eine, also Vertretungsstunden, das weitere, die welche Qualität haben, was würden Sie sagen?
Das muss man schon differenzieren, weil natürlich zum Beispiel an Grundschulen und an Förderschulen der Mangel sehr stark ist, auch am Berufskolleg, am Gymnasium. Hält es sich noch eher in Grenzen, da bezieht sich das eher auf einzelne Fächer. Die Vertretungsstundenzahl, ich kann jetzt aus meiner Sicht sagen, dass ich in der Woche bis zu 5 Vertretungsstunden teilweise geben muss. Und das sind natürlich Zeiten, die man für andere Aufgaben dann auch noch besser nutzen könnte. Prinzipiell sind ungefähr 11% der Stellen unbesetzt in Deutschland, haben wir erhoben. Und diese 11% müssen sie dann durch Mehrarbeit in Form von Vertretung und sowas natürlich wieder reinholen.
Professor Rita Nicolai, Erziehungswissenschaftlerin, Sie haben auch zum Unterrichtsausfall viel geforscht und würden sagen, wie ist die Lage in den Bundesländern vergleichbar mit Nordrhein-Westfalen?
Ja, das kann man schon sehen, dass das über alle Bundesländer sich momentan das mit dem Lehrermangel niederschlägt. Wir haben ja eine Untersuchung gemacht für den Berliner Schulraum und haben uns angeguckt, wie die Zusammenhänge sind zwischen der sozialen Mischung in einer Schule und deren Qualität. Und was wir hier rausgefunden haben, kann man aber im Grunde genommen auf alle Bundesländer auch festhalten. Nämlich, dass gerade an sozial benachteiligten Schulen diese eine geringere Unterrichtsabdeckung haben, dass da der Anteil von Schulstunden wesentlich höher ist, die vertreten werden müssen, auch der Anteil von Quereinsteigern, dass sich das auch sozial ungleich verteilt. Aber diese Frage sehen wir auch in vielen anderen Bundesländern. Das ist jetzt nicht nur für Nordrhein-Westfalen, sondern betrifft eigentlich alle Bundesländer.
Und gerade diesen sozialen Aspekt, den Sie angesprochen haben, den werden wir auch noch vertiefen in dieser Sendung. Daniel Nortel, Sie waren bis vor kurzem noch Abiturient, haben Unterrichtsausfall auch selbst wo und wie erlebt?
Ja, absolut richtig. Also mein Abi-Jahrgang war 2018. Also man könnte ihn auch als Turbo-Abi-Jahrgang bezeichnen. Und das war, wie ist es mir direkt aufgefallen, ich hatte meine Abiturprüfung, die bevorstanden, Biologie, Deutsch und Englisch. Und dann war es so, dass meine Lehrerin in Bio die Wochen vorher sehr, sehr oft gefehlt hat und es keinen Ersatz gab. Das ist insofern sehr kritisch geworden, weil die Leute oder ich unter anderem und meine Mitschüler, die Abi-Prüfung schon in Sicht hatten und jegliche Vorbereitung, die dann gefehlt hat, mussten wir irgendwie selber wieder aufgreifen. Gerade so die Übung der Altklausuren oder ehemalige Abiturprüfung durcharbeiten, das ist sehr, sehr wichtig, gerade genau vor der Prüfung. Und es war jetzt nicht nur vor den Abiturprüfungen so, zum Beispiel die Extrakurse, was ja auch gerade so erwähnt wurde, die dann wegfallen. Es war bei mir so, dass ich endlich mal ein Fach hatte, was ich mir frei wählen konnte. Das war damals Wirtschaft. Und leider Gottes ist die Lehrerin dann auch schwanger geworden, was sehr, sehr häufig passiert. wo dann gesagt wurde, okay, Wirtschaft kann jetzt leider nicht mehr stattfinden, wir werden aber einen Ersatz finden. Das war Anfang 10. Klasse und nach 2 Jahren hatte ich dann auch immer noch kein Wirtschaft. Das war so ein Fach, wo ich mir sagte, okay, das macht mir Spaß, da hätte ich auch gerne vielleicht auch Abitur geschrieben. Das war jetzt einfach nicht möglich, weil der Ersatz nicht kam und nicht vorhanden war.
Das heißt, durch den Unterrichtsausfall hat sich Ihr Abitur massiv eigentlich anders gestaltet, als Sie sich ursprünglich vorgestellt haben. Ist das so?
Richtig. Also man muss sich natürlich dann anpassen. Ich muss dann mit dem arbeiten, was ich hatte. Und das ist eine Einschränkung meiner Freiheit, wie ich meine Bildung halt gestalten möchte. Und in Deutschland vergleichsweise mit anderen Ländern ist das schon sehr eingeschränkt. Wenn man auch mal weiterschauen möchte, wie läuft es an Privatschulen? Was haben die für ein Angebot und staatliche Schulen? Gerade in dieser Richtung sozialen Aspekt. Wie gibt es da Unterschiede?
Und Sie haben dann eine Online-Petition ins Leben gerufen. Was ging es Ihnen dabei?
Also die genaue Bezeichnung meiner Petition war Unterrichtsausfall aus Zeugnis. Das hat mich insofern, was mich so frustriert hat, war mein Zeugnis, wo immer drauf stand, die Fehlstunden der Schüler. Und nicht nur die Fehlstunden der Schüler, die unentschuldigt waren, sondern auch die Entschuldigten. Das ist für mich sofern ein Affront, ganz einfach, weil die Entschuldigten auch drauf sind. Das ist ja eigentlich aus Datenschutzgründen, müsste man so hochschreien, das darf doch keiner wissen. Und für mich ist natürlich klar, diese Forderung war nicht reell. Also ich wollte nicht direkt das erreichen, ich wollte einfach nur meinen Standpunkt setzen und sagen, okay, wir haben hier ein Problem und da müssen wir das angehen. Mhm. Und vor allem die Messbarkeit, wir haben auch gerade über Statistiken gerade was gehört, die Definition, ganz wichtiger Aspekt. In Brandenburg finde ich die Definition überhaupt nicht reell. Da ging es darum, Unterrichtsausfall, wie definieren wir den nun mal? Und für mich ist ganz klar, dass Unterrichtsausfall ab dem Punkt stattfindet, ab dem der Fachlehrer nicht mehr anwesend ist. Weil ich hatte die Erfahrung mit Quereinsteigern. Für mich persönlich hat es sich so ergeben, dass das nicht ansatzweise so war wie mit dem Fachlehrer.
Da sind wir schon auch bei möglichen Maßnahmen im Falle eines Lehrermangels an einer Schule. Was kann man da tun? Wie kann man damit umgehen? Während Sie uns ausgeführt haben, wie Sie das erlebt haben, hat Franziska Müller-Rech hier im Studio relativ oft auch genickt. FDP-Mitglied des Landtags in Nordrhein-Westfalen. Wo gab es da bei Ihnen innerlich auch eine ganz starke Zustimmung? Wo können Sie das verstehen, was da geschildert wurde?
Also ich kann es verstehen, dass wenn Unterricht ausfällt, dass das natürlich massive Auswirkungen darauf hat, dass man, was man für einen Abschluss macht, dass man sich als Schüler auch Gedanken darüber macht, auch wenn ein Fach nicht wählbar ist. Ich war selber Schülerin einer kleinen Schule, hatte da auch nicht die große Auswahl. Klar, nimmt das Einfluss darauf, wie dann nachher ein Abiturzeugnis aussieht. Ich habe auch viel darüber nachgedacht. Ist das jetzt sinnvoll, auch solche unentschuldigten, den Stundenausfall auch aufs Zeugnis zu schreiben? Ich habe mir dann aber gedacht, wie kommt das dann bei möglichen Bewerbungen dann an? Ich sage jetzt mal, wenn ich mich trotzdem reingekniet habe und das genauso, wie es gerade beschrieben wurde, man Lerngruppen gebildet hat, versucht hat, das alles nachzuarbeiten. Wie kommt das dann bei einem möglichen Arbeitgeber an, wenn man eine 1 in Mathe hat, aber gleichzeitig so viel Stundenausfall zum Beispiel auf dem Zeugnis steht, denkt sich dann vielleicht ein Arbeitgeber, naja, ist das jetzt tatsächlich gut kompensiert oder ist das hier eine 1, die vielleicht sonst eine 3 wäre? Deswegen glaube ich, dass das nicht der Weg sein wird, wie wir dieses Problem lösen, sondern ich glaube, wir schaffen es nur, wenn wir dafür sorgen, dass weniger Unterricht ausfällt. Und Seiteneinstieg ist eine Möglichkeit. Und da habe ich auch noch mal viel genickt, weil ich glaube, dass wir uns noch mal angucken müssen, welche Seiteneinsteiger sind denn wirklich die Lehrer, die uns helfen können. Soll heißen, was macht einen guten Lehrer aus? Nicht jeder Diplomphysiker ist gleichzeitig ein guter Physiklehrer. Und umgekehrt haben wir, glaube ich, ganz viele Seiteneinsteiger auch in den Schulen, denen vielleicht noch ein Stück Qualifikation im Theoretischen fehlt, die aber von der Persönlichkeit her schon so viel mitbringen, dass sie auch Schülerinnen und Schüler toll begeistern können für ein Fach. Ich glaube, da muss Politik noch treffsicherer werden. Und das ist auch etwas, was ich mir für meine persönliche Arbeit vorgenommen habe, an dem Thema stärker zu arbeiten.
Und da arbeitet auch die schwarz-gelbe Landesregierung hier in Nordrhein-Westfalen ja deutlich dran, die Seiteneinsteiger eben auch mehr ins Boot zu holen, da auch genauer zu gucken, wer wer kommt da in Frage? Daniel Nolzl, ich möchte noch mal ganz kurz bei der Petition bleiben, die ja ähnlich wie Frau Müller-Rech es gerade beschrieben hat, auch durchaus diskutiert wurde mit Bedenken. Sie haben auch nicht genug Unterschriften zusammenbekommen, haben uns aber auch gesagt, Sie wollten eigentlich hauptsächlich ein Zeichen setzen. Wie waren denn dann die Reaktionen auf diese Petition?
Also ich möchte jetzt mal dazu Stellung beziehen. Wir müssen uns einfach mal anschauen, wie die Zeugnisse hier aufgebaut sind. Also ich habe jetzt auch einfach mal mein Zeugnis mitgebracht. Und da sehe ich auch mein Abiturzeugnis und auch ein Zeugnis aus der 10. Klasse beispielsweise. Auf meinem Abiturzeugnis ist natürlich dann dementsprechend keine Fehlstunden meinerseits aufgeführt. In der 10. Klasse sieht es ein bisschen anders aus. Jetzt muss man sich fragen fürs Gymnasium. Ich habe immer gesagt, eins ist mir wichtig, es soll, wenn dann parallel zu den Fehlstunden, also überall, wo die Fehlstunden drauf sind, sollte dann auch der Unterrichtsausfall vermerkt sein. Weil Ziel soll es ja nicht sein, den Unterrichtsausfall dem Arbeitgeber zu zeigen. Ja? Das ist genauso wie mit den Fehlstunden. Das sollte der Arbeitgeber nicht sehen. Sehe ich absolut genauso. Für die Abiturienten wäre das dann auch nicht der Fall. In der 10. Klasse ist es so eine Sache. Da muss man sich aber fragen, wenn man das als Argument benutzt, warum sind dann die Fehlstunden drauf? Ich meine, meine Lehrerin hat mir damals gesagt, eine unentschuldigte Fehlstunde ist viel schlimmer als eine 5 auf dem Zeugnis. Deswegen hat sie uns ermahnt, mach das auf keinen Fall. Und ich verstehe auch den Sinn dahinter, warum es auf dem Zeugnis stehen muss, vermeintlich, damit die Schüler immer noch zur Schule kommen. Aber ob es dann auch richtig ist, ist eine ganz andere Frage. Und deswegen finde ich dieses Argument halt ein Widerspruch an sich. Zu einer Reaktion zu meiner Petition muss ich sagen, es gab unglaublich viele Lehrer, teilweise also Eltern und Schüler, die darauf reagiert haben und die alle das Gleiche gesagt haben, ich kann es nachvollziehen, jeder kennt es. Und wenn wir auch so in Richtung Fridays for Future gehen, viele Schüler verstehen es aber teilweise auch nicht, oder kennen es noch, oder sie kennen es, aber sie verstehen nicht ganz, was das für eine Bedeutung hat. Das heißt, in der 9. Klasse macht man sich noch keine Gedanken über das Abitur. Das ist noch ganz weit weg. Ja, und so war es bei mir auch. Ich war furchtbar in Französisch. Ich mochte Französisch überhaupt nicht. Und jede Fehlstunde war ein Segen für mich. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte in Französisch mein Abitur schreiben müssen, ich wäre ja hoffnungslos verloren gewesen. Und dafür sind wir nur da, um zu sagen, okay, sie wissen noch nicht, was auf sie zukommt. Wir müssen nur bereitstellen, dass sie alle Möglichkeiten haben, ihr Ziel zu erreichen, das Abitur mit einem guten Durchschnitt zu erreichen.
Das heißt, ein Auftrag, den Sie da auch angenommen haben, Unterrichtsausfall, nur bei Schülerstreiks ein Thema. Das ist das Thema dieser Sendung in Campus und Karriere an diesem Samstag. Wenn Sie sich an unserer Sendung beteiligen mögen, dann rufen Sie jetzt an. Die europaweit kostenfreie Telefonnummer lautet 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail, gerne mit Rückrufnummer, an campus@deutschlandfunk.de. Das hat zum Beispiel Uwe Werner gemacht, der den Lehrermangel angesprochen hat. Sicherlich ein Thema. Es ist jedoch geradezu absurd, wenn gleichzeitig viele tausend Schüler freitags dem Unterricht fernbleiben, um auf Demos teilzunehmen. Und die Politik, sie verharrt, wie die Bundeskanzlerin, sprachlos, die Demos für gut heißt, aber keine Stellungnahme zum Schulschwänzen abgibt. Und speziell zum Unterrichtsausfall, schreibt er, sind auch die Zustände vor Ort verantwortlich, wo Lehrer wegen Beleidigungen und Mobbing an ihre Grenzen gebracht werden. Dazu gehören natürlich auch einige wenige Eltern, die die Schuld primär bei der Schule und nicht bei ihren Zöglingen sehen. Dies also eine Zuschrift, die uns erreicht hat. Und Sie können noch fleißig in die Tasten hauen und uns weiter auch anrufen. Und wir hören ein paar Takte Musik. Unterrichtsausfall nur bei Schülerstreiks ein Thema. In Campus und Karriere an diesem Samstag sprechen wir darüber, was sind die Folgen des Unterrichtsausfalls, wie muss er auch breiter diskutiert werden, was muss getan werden. Unter anderem dabei ist Professor Dr. Rita Nicolai. Sie ist Erziehungswissenschaftlerin an der Humboldt-Universität in Berlin. Und Frau Nicolai, Sie haben das vor der Musik schon mal kurz angesprochen. Sie haben gemeinsam mit einem Kollegen vom Wissenschaftszentrum Berlin, Marcel Helbig, den Fokus noch auf ein Missverhältnis gerichtet, haben sich Berliner Schulen genauer angesehen, Lehrermangel, Unterrichtsausfall. Das betrifft die Kinder und Jugendlichen ja in ganz unterschiedlichem Ausmaß. Wie würden Sie das kurz zusammenfassen?
Naja, was wir gemacht haben in unserer Untersuchung ist, dass wir uns angeschaut haben, Schulen mit ihrer sozialen Mischung, das heißt Kinder mit Lernmittelbefreiung, wie hoch ist da der Anteil und wie hängt das eigentlich mit verschiedensten Faktoren der Schulqualität zusammen, also wie etwa Unterrichtsabdeckung, Unterrichtsausfall, Vertretungsstunden und auch Anteil von Quereinsteigern. Und was wir gesehen haben, ist gerade für den Grundschulbereich, dass sozial benachteiligte Grundschulen eine wesentlich geringere Unterrichtsabdeckung haben, dass zum Beispiel an Schulen, die eher in sozial unprivilegierten Stadtteilen unterwegs sind, dass da der Anteil von Kindern, die mit einer Lehrmittelbefreiung ist, also dass da der Anteil von Quereinsteigern zum Beispiel doppelt so hoch sind. Das heißt, gerade Schulen in nicht privilegierten Lagen haben höheren Anteil von Unterrichtsausfall zu verkraften, haben höheren Anteil von Quereinsteigern, Vertretungslehrern. Das heißt, die Schulen, die eigentlich schon sozial benachteiligt sind, trifft das eigentlich mit dem Lehrermangel noch viel stärker.
Wie haben Sie das ermittelt genau?
Naja, wir hatten als Indikator Kinder mit Lernmittelbefreiung, also den Anteil davon, und hatten verschiedenste Daten dazu, wie hoch ist eigentlich der Anteil der Unterrichtsabdeckung, Unterrichtsausfall, der Anteil von Vertretungsstunden, Anteil von Quereinsteigern. Wir haben uns dann aber auch Daten zu den Schulinspektionsberichten auch angeschaut. Und was wir schon sehen können, ist, dass der Zusammenhang zwischen der sozialen Mischung in einer Schule, also der Anteil von Kindern mit Lernmittelbefreiung, stark zusammenhängt auch mit solchen Fragen wie Lehrermangel, Unterrichtsausfall. Und das trifft gerade die sozial benachteiligten Schulen wesentlich stärker als die sozial privilegierten Schulen.
Und Sie haben es schon gesagt, es ist natürlich mit einer gravierenden Konsequenz verbunden. Was das für die Kinder an den Schulen bedeutet, kann man sich denken. Aber Sie können uns das sicher auch detaillierter schildern. Was hat das zur Folge, dass gerade diese Kinder besonders vom Unterrichtsausfall betroffen sind?
Naja, wenn diese Kinder weniger von Lehrkräften unterrichtet werden, die eigentlich ihre Förderbedarfe kennen, also zum Beispiel Klassenlehrer von denen sind, und diese Kinder einen wesentlich höheren Anteil von Lehrern haben, die den Unterricht vertreten, wo auch der Unterricht ausfällt, können diese Kinder nicht gefördert werden. Und damit leiden natürlich dann gerade Kinder in sozial benachteiligten Lagen dann wesentlich stärker als etwa die Kinder aus privilegierten Lagen, die nicht dieses Problem haben wie etwa die Kinder aus den nicht privilegierten Lagen. Und damit können natürlich dann diese Kinder auch weniger gefördert werden, die ja dann schon allein vom Elternhaus diese Förderung auch nicht mitbekommen. Und damit gibt es eigentlich im Grunde genommen eine soziale Spreizung dann auch der Förderung von Kindern.
Mit Blick auf unsere soziale Verantwortung in dieser Gesellschaft, was verpassen wir da?
Naja, wir verpassen einfach, dass wir diese Kinder gut fördern können in Schule, Unterricht. Und da diese Spreizung zwischen Kindern, die so oder so schon aus sozial privilegierten Lagen kommen, und Kindern, die aus nicht privilegierten Lagen kommen, dann wesentlich stärker natürlich auseinandergeht. Und damit haben wir jetzt schon auch eine soziale Verantwortung, weil wir eigentlich als Gesellschaft darauf achten müssten, dass wir diesen Kindern auch eine gute Förderung im Unterricht, in der Schule geben, um diese dann auch für den Arbeitsmarkt dann auch soweit dann auch fit machen zu können. Wenn wir dieses dann aus der Hand geben, dann hat das natürlich dann Auswirkungen, dann Fragen von Arbeitslosigkeit, Gesundheitsstand, was dann die Gesellschaft dann auch tragen muss.
Also ein weites Feld, auf das man dann auch blicken muss, also auch in Richtung Verantwortung. Auch die Eltern schauen ja durchaus mit Sorge auf den Unterrichtsausfall. Dazu kann uns Mateusz Obojski etwas sagen vom Gesamtelternbeirat Stuttgart. Selbst Vater zweier Kinder und jetzt am Telefon. Guten Tag.
Guten Tag.
Zwei schulpflichtige Kinder, Herr Obojski, beide inzwischen auf dem Gymnasium. Wie oft kommen denn Ihre Kinder früher nach Hause oder gehen von vornherein später dorthin?
Also schon ziemlich oft. Zum Beispiel in der letzten Woche hat der Jüngere, der ist jetzt in der 8. Klasse, hat da zwei Stundenausfall gehabt. Das war Mathematikunterricht, und in dieser Woche hat er dann noch Mathematik-Klausur danach geschrieben. Also von der Klausur gab es keine direkte Vorbereitung auf diese Aufgaben. Und nachher finde ich das schon ein bisschen problematisch. Und die Stuttgarter Eltern, vor allem von den Gymnasien, beschäftigen sich schon länger mit diesem Thema. Und wir haben eine Arbeitsgruppe der Gymnasien in Stuttgart, heißt ARGE. Und der Vorsitzende, das treibt er ziemlich voran und hat schon im letzten Schuljahr eine Umfrage gestartet, also eine gezielte an allen Schulen, also an allen Gymnasien hier in Stuttgart. Und hat die ersten 9 Wochen vom Jahr 2018 untersucht, wie viel Unterricht tatsächlich ausfällt. Und bei uns waren es nicht 5,1%, wie unser Schulträger dann auch immer gesagt hat, sondern wir haben 13% Schulausfall gehabt. Und wenn man das so betrachtet, über 8 Jahre hochgerechnet, da kommt ja eigentlich ein ganzes Jahr, was am Unterricht ausfällt. Und das kann eigentlich nicht sein.
Das war der Grund, warum ich auch bei Ihnen auf das Thema aufmerksam geworden bin, weil es diesen Fall aktuell in Stuttgart eben auch gibt, wo ein Vater erwägt zu klagen, weil es an der Schule seines Kindes eben auch so viel Unterrichtsausfall gegeben hat. Er hat das auch nochmal mitgerechnet. Glauben Sie, man muss der Politik mit Klagen kommen, damit sie tätig wird?
Langsam habe ich tatsächlich diesen Eindruck, weil wenn man einfach darauf hinweist, das ist ähnlich auch wie die Fridays for Future Geschichten, die Kinder wollen das dann erstmal darauf hinweisen, dass sie ja mit der Sachen mit der Umwelt nicht richtig funktioniert und was passiert. Man redet ja nicht über die Umwelt, sondern über darüber, dass die Schule schwänzen. Und hier ist es auch ähnlich. Man sagt, ja, hier fällt uns Unterricht aus und passiert eigentlich nichts. Die Politiker nicken, sagen, ja, tatsächlich, uns fehlt ja an Lehrern. Und was machen wir jetzt? Naja, wissen wir nicht, was wir machen sollen. Ja, warten wir die nächste Periode ab. Vielleicht kann die nächste Regierung was besser machen. Also das ist mein Eindruck. Und erst wenn man gerichtlich gegen sie vorgeht, dann scheint das dann irgendwelche Auswirkungen zu haben. Also.
Was wäre denn Ihr Wunsch an die Politik als Vater, als Elternvertreter? Was soll denn konkret jetzt passieren, ob mit oder ohne Klage?
Ja, muss man vielleicht noch zu meinem Hintergrund. Ich komme aus Polen ursprünglich, habe ja auch dort Abi gemacht und bei uns ist es ja so, dass das Schulsystem vom Staat und nicht vom Land organisiert wird. Und mich wundert so ein bisschen, dass es eben jedes Land so selber bestimmen kann, was eigentlich auf den Stundenplan soll und dementsprechend bildet er seine Lehrer dann auch aus und dann ist der Fluss von den Lehrern von Nord nach Süd ein bisschen verhindert. Also mein Wunsch wäre eigentlich, dass man das Thema der Bildung in den Bund abgibt und nicht Ländersache macht und dadurch dann auch besser das Ganze steuern kann. Weil ich meine, wenn es in einer Ecke von Deutschland Lehrer in Überfluss gäbe, dann können sie ja in anderen Land gar nicht so richtig unterrichten, weil sie vielleicht diesen Anforderungen nicht entsprechen, weil in dem Land andere Voraussetzungen für Lehrer.
Da machen Sie natürlich eine Diskussion auf, die hier immer wieder mal auch geführt wird. Wir haben sie gerade beim Digitalpakt wieder erlebt, wie schwierig das tatsächlich auch ist, das Bund-Länder-Verhältnis, wenn es um die Bildung geht. Und es gab das ein oder andere Mal ein, naja, nicht zustimmende Kopfbewegung von Franziska Müller-Rech als Schulpolitikerin im Landtag Nordrhein-Westfalen. Etwas entfernt zwar von Stuttgart, aber die Sorgen der Eltern, die sind sicher bundesweit sehr ähnlich. Eine Klage gegen die Landesregierung, damit diese dafür sorgt, dass es mehr Lehrer und weniger Ausfall gibt. Das Beispiel könnte durchaus Schule machen, oder?
Naja, ich frage mich so ein bisschen, was die Klagen dann auch tatsächlich bewirken sollen. Denn auch wenn so eine Klage gewonnen wird, dann haben wir nicht am nächsten Tag auf einmal 3000 mehr Lehrer auf der Straße oder vor den Schulen stehen, die dann ihren Dienst anfangen können. Ich kann für meinen Teil sagen, dass der Lehrermangel ein Thema ist, was mich jeden Tag in meiner Arbeit beschäftigt, jeden Tag. Und dass wir uns auf sehr kreative Weise Gedanken darüber machen, was wir tun können, kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Wir haben ja zum Beispiel auch in Nordrhein-Westfalen einen Überhang an Gymnasiallehrern, die wir gerade dazu bewegen wollen, an den Grundschulen auszuhelfen, wo der Lehrermangel am größten ist bei uns im Land. Wir kümmern uns um den Seiteneinstieg, da hatte ich eben schon was zu ausgeführt. Wir haben neue Studienplätze geschaffen, 18% mehr Studienplätze haben wir in NRW jetzt in den 2 Jahren schon geschaffen, um den Lehrermangel zu bekämpfen. Also ich kann Ihnen versprechen, von unserer Seite, wir kümmern uns sehr, sehr stark darum und uns treibt das Thema sehr, sehr stark um und wir gehen mit großer Kreativität auch daran.
Klaus Köther, Sie sind im Landesvorstand des VBE NRW, aber eben auch Lehrkraft selbst an einer Schule in Bonn. Was hören Sie so von den Eltern?
Von den Eltern in Bezug auf Lehrermangel, meinen Sie?
Auf Unterrichtsausfall. Ich meine, wie groß ist da die Empörung auch?
Ich kann persönlich sagen, dass ich jetzt relativ wenige Rückmeldungen von Eltern habe, was den Unterrichtsausfall angeht. Was man, glaube ich, insgesamt sehen kann, ist, dass die Belastung der Lehrer insofern sehr stark steigt und dass sich das natürlich dann auch in die Arbeit an den Schulen letztendlich niederschlägt. Ne? Und ich denke, das ist ein allgemeines Problem. Ich speziell kann jetzt von keinen Klagen von Eltern berichten, jetzt aus meiner täglichen Arbeit, was den Unterrichtsausfall angeht.
Dürfte ich dazu was sagen?
Daniel Nordle ist noch in der Leitung, natürlich in Halle, von dort uns zugeschaltet. Ja, gerne.
Also einfach mal aus meiner persönlichen Sicht das so darzulegen, kann ich nur eins sagen. Viele Eltern bekommen das, glaube ich, nicht mit. Also ich bin auf dem Dorf groß geworden. Das heißt, meine Eltern haben in Berlin gearbeitet, kamen dann irgendwann abends zurück. Das heißt, sie waren tagsüber nicht da. Und ob ich jetzt nach Hause kam um 12 oder 13 Uhr, das haben sie soweit nicht mitbekommen. Das heißt, viele Eltern sind sich gar nicht bewusst, was ihre Kinder eigentlich verpassen. Und wenn wir gerade über den Begriff Kreativität sprechen, frage ich mich immer bei den Ländern, ist es eine Form der Kreativität zu sagen, okay, wir fangen jetzt an, von anderen Ländern Lehrer abzuwerben. Also dieser Begriff für Föderalismus, das ist eine gute Frage, ob das sinnvoll ist, dass jeder sein eigenes Süppchen kocht. Also es ging ums Zentralabi, sollte nicht ein Abitur überall geschrieben werden. Wie sind die Unterschiede zwischen Bayern und Berlin? Bayern das Schwerste in ganz Deutschland, Berlin einfach, ja. Das ist ein guter Punkt. Und wenn wir über Kreativität sprechen möchten, dann sollten wir vielleicht unseren Horizont einfach mal ein bisschen erweitern und darüber nachdenken. Wenn wir uns jetzt Universitäten angucken, da läuft es schon so in die Richtung, wir haben Gastdozenten, wir haben Gastprofessoren aus anderen Ländern. Sagen wir mal Mathematik, das können auch andere. Und die Sprache zu lernen ist, glaube ich, da das kleinste Problem. Gerade für so Fächer wie Mathe, Physik etc., Chemie. Und ich glaube, wir sollten das nicht als Länderproblem sehen. Wir sollten es auch nicht als Deutschlandproblem sehen. Wir sollten es als europäische Lösung also wir sollten uns nach einer europäischen Lösung umschauen. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass es in anderen Ländern vielleicht sogar einen Überhang an Lehrkräften gibt, die nur das bestimmte Angebot brauchen, zu sagen, okay, ich möchte in ein anderes Land und möchte mich auch selber weiterentwickeln und irgendwann kann ich auch zurück. Es in der Geschichte jedes Landes, sehen wir auch jetzt in Japan, gibt es Situationen, wo Arbeitskräfte angeworben werden. Das ist ein Prozedere, was irgendwann mal stattgefunden hat. Und wir haben diesen Wandel, den demografischen Wandel, und wir haben den Wandel zur Dienstleistungsgesellschaft. Das heißt, es wird so oder so notwendig sein, in den nächsten Jahren aus dem Ausland Fachkräfte anzuwerben.
Daniel Nottl, das ist ein Aspekt, den wir noch besprechen werden. Ziemlich lange wartet schon eine Schülerin in der Leitung, die uns angerufen hat, um mal zu schildern, wie sie den Unterrichtsausfall selbst auch erlebt. Anna Harpung, schönen guten Tag.
Hallo.
Hallo. Sie sind Schülerin und erleben den Unterrichtsausfall also ganz persönlich, nämlich wie?
Ja, also in der Woche fast zweimal, also 2 Stunden täglich. Und jetzt halt nochmal wegen Fridays for Future. Es ist halt, ich sehe irgendwie das ein bisschen als unfair an, wenn unsere Schule und unser Schulleiter auch uns das verbietet, dahin zu gehen, weil wir so viele Schulstunden verpassen. Aber im Endeffekt fallen vor einer Mathe-Schulaufgabe Mathe-Stunden auf, die wir eigentlich benötigen, oder Chemiestunden von unserem eigenen Lehrer, der Schulleiter ist. Deswegen, ja.
Das heißt, Sie erleben durchaus eine, ja, wenn man auf die Unterrichtsqualität auch schaut, einen großen Unterschied. Ist es eine Vertretung? Ist es ein fachfremder Lehrer? Ist es ein Fachlehrer, der da vertritt? Ist es einfach eine Stunde zur freien Verfügung? Vielleicht können Sie unseren Hörerinnen und Hörern, die aktuell keine Kinder an der Schule haben, das mal schildern. Wie ist das?
Also es ist eigentlich total unterschiedlich. Wir haben an unserer Schule sehr wenig Lehrer und wir haben teilweise auch gar keine Stunde, also halt gar keinen Lehrer in der Vertretung, weil ein Lehrer über 2 Klassen mitführen muss. Und allein das geht ja schon eigentlich nicht so, weil die eine Klasse dann immer was macht, was will. Und in den Vertretungsstunden dürfen wir dann auch machen, was sie wollen. Und eigentlich wird die Stunde, in der wir in der Schule sind, eigentlich verschwendet, so was wir auch für Mathe, was ich zum Beispiel benötige, ja, die werden einfach nicht genutzt. Oder werden nicht nutzen können.
Ja, die Leitungsqualität ist leider nicht die beste. Ich denke aber, das ist eine gute Schilderung, die wir auch in die Runde holen können. Anne Harpung, darf ich noch kurz fragen, aus welchem Bundesland Sie uns anrufen?
Aus Bayern.
Aus Bayern, dem Vorzeigebundesland, was Schulen angeht. Ja, dann wünsche ich Ihnen erstmal noch einen erfolgreichen Samstag und in der Hoffnung, dass sich die Situation bald bessert, eine gute Zukunft.
Dankeschön.
Rasmus Jubitz ist ebenfalls in der Leitung. Er ist Student und auch Ihnen einen guten Tag.
Hallo.
Sie sind Student und möchten was zum Thema Unterrichtsausfall tatsächlich auch beitragen?
Also ich studiere an der Uni Hamburg und ich habe 2 Kommilitonen von mir, die an Hamburger Schulen, an Hamburger Gymnasien als Vertretungslehrer arbeiten. Und Das ist insofern bemerkenswert in meinen Augen, dass es im Erstsemester angefangen hat. Also über die Schulbildung hinaus war da noch nicht so viel besonders pädagogische Bildung vorhanden. Und auf der anderen Seite wurde ich auch angefragt, der ich gar nicht Lehramtsstudent bin, sondern ich studiere Französisch mit Nebenfach Informatik. Und ich wurde angefragt, eine sechste Klasse für Mathe zu übernehmen als Vertretung. Und ich habe das nicht gemacht, weil ich zu den fraglichen Stunden keine Zeit hatte. Aber ich hätte das machen können und der Schulleiter meinte, es ist sogar okay, dass ich im Studium gar keine Mathe-Veranstaltungen habe. Also es war so, dass sofern ich mir den Stoff zutrauen würde, hätte ich da als Vertretungslehrer anfangen können.
Das heißt, es wurde nicht geschaut, ob Sie in der Lage sind, sondern Sie wurden einfach gefragt, weil Sie gerade da standen? So hört sich es fast an.
So war es auch, ja.
Im wievielten Semester waren Sie da?
Im ersten.
Im ersten Semester.
Also es ist auch so, dass ich mir den Stoff für die sechste Klasse durchaus zugetraut hätte. Also ich kann Mathe, aber ich bin kein Pädagoge.
Und Sie rufen uns aus welchem Bundesland an?
Hamburg.
Da haben Sie auch studiert oder studieren noch?
Genau.
Ich danke auch Ihnen und ich denke, das ist sehr nachdenkenswert, was Sie uns da gerade geschildert haben. Rasmus Juwitz aus Hamburg, ein Student. Und ich möchte das an Professor Dr. Rita Nicolai weitergeben, weil im Vorgespräch hatten Sie genau das ja auch angesprochen. Wie sinnvoll ist es möglicherweise, um auch kurzfristig eine Lösung zu finden in Sachen Lehrermangel? Sie sind Erziehungswissenschaftler an der Humboldt-Uni in Berlin. Wenn es darum geht, tatsächlich nicht nur langfristig irgendwie eine Lösung zu finden, sondern kurzfristig, hatten Sie angesprochen, dass das eine Möglichkeit sein könnte, dass man Studenten frühzeitig auch mit in den Unterricht holt. Aber das war sicher nicht gemeint, oder?
Naja, man muss jetzt schon überlegen, man muss jetzt kurzfristige und dann auch langfristige Lösungen sich überlegen. Weil was wir jetzt momentan sehen mit dem Lehrermangel, ist im Grunde genommen die Spitze des Eisbergs, was sich noch in den nächsten Jahren noch verstärken wird. Zum Beispiel in Ostdeutschland werden in den nächsten 15 Jahren 60% der Lehrer in Rente gehen. Also von daher, wir sehen jetzt nur die Spitze des Eisbergs. Man muss jetzt im Grunde genommen kreativ sich überlegen, was macht man eigentlich? Also Quereinstieg ist eine Möglichkeit. In Berlin zum Beispiel unterrichten statt Kellnern gibt es das Projekt, wo man versucht, Studierende für Vertretungsstunden zu gewinnen. Dann zum Beispiel sind auch so andere Projekte wie etwa, dass man Geldprämien zahlt, um Lehrkräfte auch gerade für den ländlichen Bereich zu gewinnen oder auch etwa kleinere Initiativen arbeiten nach 65. Also das sind alles kurzfristige Lösungen, die auch jetzt momentan im Raum stehen, um überhaupt auch dieses Problem jetzt kurzfristig anzugehen. Und dann aber langfristig müssen wir dran gehen, mehr Plätze im Lehramtsstudium aufzubauen und dann auch nicht nur, wenn dann wieder Phasen eintreten, wo wir vielleicht dann nicht mehr so viele Lehrer brauchen, dass wir dann auch ein gewisses Maß am Pool dann auch haben, um immer wieder auch auf solche Zyklen dann auch damit begegnen zu können, wenn zum Beispiel die Kinderzahlen zurückgehen oder auch wieder ansteigen.
Diese Schilderung eben auch, Sie sagten, Unterricht statt Kellnern sei ein Projekt, aber die Schilderung von Rasmus Juwitz, dass er im ersten Semester schon angesprochen wurde, während seines Studiums Matheunterricht zu geben, wie sehen Sie das?
Naja, es ist schon ein Zeichen davon, dass die Bundesländer oder die Schulpolitik in den Bundesländern natürlich jetzt momentan auch verzweifelt ist, weil natürlich die Lehrkräfte fehlen und sich die Verwaltung dann schon auch überlegen, was können wir eigentlich machen, um auch mehr Lehrkräfte zu gewinnen. Das kann natürlich letztendlich keine Lösung sein, um langfristig Pädagogen und Pädagoginnen auch auszubilden, die darauf auch geschult werden, auch Förderbedarfe von Kindern mitzubekommen, auch Kinder auch mit schwierigen Lernschwierigkeiten auch wirklich auch gut fördern zu können, auch damit umzugehen, wie setzen wir eigentlich auch Inklusion um, auch Ganztagsbetreuung, Ganztagsbeschulung. Das können natürlich dann nur im Grunde genommen kleinere Lösungen sein und wird aber langfristig an dieser Frage, dass wir genügend Lehrkräfte ausbilden, natürlich dann auch nicht beheben können.
Matthäus Obolski ist uns noch zugeschaltet aus dem Gesamtelternbeirat in Stuttgart. Man merkt ja auch, Frau Nicolai hat es ja auch so gesagt, es ist aus der Not dann möglicherweise auch geboren, schon Erstsemester anzusprechen. Aber was haben Sie denn für eine Hoffnung, dass es noch Lösungen geben wird für Ihre beiden Kinder, die inzwischen auf dem Gymnasium sind, dass es für Sie noch besser wird?
Ja, da sehe ich momentan keine kurzfristigen Lösungen, ehrlich gesagt. Also was meine Kinder anbetrifft, privat, das finde ich ja auch nicht so schlimm, weil ich ja in der Lage bin, das zu kompensieren, was er alles ausfüllt. Und ich mache mir ja Gedanken über die Kinder, dass dessen Eltern das nicht können. Und das ist ein großes Problem für die ganze Gesellschaft, also nicht nur für einzelne Städte oder Bundesländer, sondern die ganze Gesellschaft wird früher oder später das merken, dass die Leute nicht richtig geschult worden sind. Also dass denen irgendwas fehlt nachher in ihren weiteren Lebenslauf. Und das ist das, was eigentlich tragisch ist.
Das heißt, Nachhilfe statt Unterricht, um das Abi überhaupt zu schaffen, würden Sie das so zusammenfassen?
Ja, das ist momentan das Einzige, was die Eltern machen können oder was die kurzfristige Lösung ist. Und wer sich das leisten kann, der wird weiterkommen. Der wird dann bessere Arbeitsplätze sich aussuchen können später oder studieren können. Die sich das nicht leisten können, die werden dann auf der Strecke bleiben. Das ist ja momentan der Stand der Dinge aus meiner Sicht. Und ich finde das eigentlich, dass die Politik da schon viel früher hätte was machen können. Und wir hatten ja hier in Stuttgart ja das Thema schon seit längerer Zeit. Also ich bin ja seit 9 Jahren in der Elternarbeit tätig und seit 9 Jahren ist es eigentlich ein Problem. Von daher ist es ja nicht was Neues. Es ist einfach jetzt nur zugespitzt, weil plötzlich mehr Kinder da sind. Aber naja, das hätte man auch vorausschauen können.
Matthias Obojski, ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben an diesem Samstagmittag und mit uns diskutiert haben, die Sorgen auch der Eltern nochmal geschildert haben und ihre Eindrücke wiedergegeben haben. Und das, was Sie zuletzt auch gesagt haben, diese Frage nämlich, wer hat dann die Bildungschancen, die wir eigentlich allen geben mögen, die nehmen wir auch nochmal mit in die Runde. Klaus Köter vom Landesvorstand des Verbands Bildung und Erziehung. Das sind Befürchtungen der Eltern. Wir haben gehört, es gibt für kurzfristige Maßnahmen eigentlich nur kreative Lösungen, die Sie wie beurteilen, wenn wir auf eben tatsächlich Studenten schauen, die mit in den Unterricht genommen werden, wenn wir auf Seiteneinsteiger schauen, ist das sind das Maßnahmen, die Sie als Verbandsvertreter auch gutheißen können?
Es hat immer so sein Für und Wider. Natürlich begrüßen wir erstmal, dass die leer gelaufenen Stellen dann mit Menschen überhaupt erstmal besetzt werden. Das ist natürlich erstmal positiv, wenn diese Menschen überhaupt erstmal an Schule kommen. Die Lösung, die andere Seite wäre ja, dass dann noch mehr Unterricht ausfallen würde und die Kollegien noch mehr überlastet sind. Die Frage ist bei den Quereinsteigern natürlich, inwiefern werden diese Menschen qualifiziert? Inwiefern steht da auch eine Zeit im Beruf zur Verfügung, wo qualifizierende Maßnahmen dann überhaupt getroffen und durchgeführt werden können? Das ist so ein bisschen die eine Sache. Die müssen natürlich im großen Maß fortgebildet werden und dafür brauchen die Schulen aber dann auch wieder Anrechnungsstunden, um das überhaupt erstmal gewährleisten zu können. Sonst haben sie dann wieder einen Unterrichtsausfall dadurch. Natürlich ist es wichtig, dass Seiteneinsteiger in die Schulen kommen, aber das führt auf der anderen Seite zusätzlich noch dazu, dass die bestehenden Kollegen natürlich auch diese Menschen überhaupt erstmal einarbeiten müssen, dass die ins Team integriert werden und auch das führt wieder zu einer Belastung der bestehenden Kollegen, die jetzt schon im Kollegium sind. Das heißt, weiß nicht direkt bessere Maßnahmen, was jetzt diese Maßnahme angeht, aber dann muss man natürlich Bedingungen schaffen, dass diese Seiteneinsteiger auch vollständig ins Team integriert werden können, aber dann auch eine Möglichkeit haben müssen, dass sie sich weiter qualifizieren können, damit diese komplexen Aufgaben bewältigt werden. Und es gibt natürlich auch verschiedene Steuerungsmechanismen, zum Beispiel, dass Lehrer abgeordnet werden oder dass man zum Beispiel den Lehrern mehr Gehalt zahlt. Das Problem ist nämlich auch, dass wenn sie die Lehrer ungleich besolden oder andere Bundesländer verbeamten und andere nicht, dann kommt genau dieser Effekt zustande, dass es vielleicht Überhänge in manchen Gruppierungen von Lehrern gibt und Unterhänge bei anderen. Und dementsprechend kann man, glaube ich, dieses Lehrermangelphänomen nicht so pauschal sehen, sondern man muss letztendlich gucken, dass man in der Breite für bessere Bedingungen sorgt und dann auch den Job attraktiver macht.
Und gleiche Bedingungen in allen Bundesländern, verstehe ich das richtig? War das das, was Sie formuliert haben gerade?
Ich denke zumindest, dass es schlau wäre, überhaupt erstmal alle Lehrer wieder zu verbeamten, weil das natürlich ein Anreiz ist, der dann auch zu mehr Einstellungen führt. Aber man muss natürlich auch nicht so naiv sein, dass man sagt, wenn man alle besser bezahlt und wenn man alle besser verbeamtet, dann hat man ja wahrscheinlich nicht so viele Leute gewonnen, die man gewinnen könnte, wenn die Bedingungen auch super wären. Das muss man immer zusammen sehen. Ich denke schon, dass eine Verbeamtung und eine faire Bezahlung, dass jetzt Grundschullehrer zum Beispiel A13 kriegen, da auch diesen Beruf attraktiver machen würden.
A13 ist die Besoldungsgruppe.
Genau,
Entschuldigung. Ja. Aber gleicher Gehalt für gleiche Arbeit, das ist eine Forderung eben der Gewerkschaften auch. Und es ist ja in der Tat so, dass wir in allen Bundesländern eigentlich immer wieder hören, dass es eine Abwerbeproblematik gibt. Aktuell ja auch Rita Nicolai, Erziehungswissenschaftlerin in Berlin. Eine Diskussion auch in Berlin. Da gibt es zwischen Brandenburg und Berlin ordentlich Konkurrenzkampf. Wie ist das im Moment?
Naja, es ist ja jetzt momentan so, dass Brandenburg verbeamtet und Berlin nicht. Und damit entsteht natürlich ein Überbietungswettbewerb, weil das kann man ja auch menschlich auch verstehen, Lehrkräfte oder Ausgebildete, dass sie dann zum Beispiel eher nach Brandenburg wechseln, weil sie dort verbeamtet werden. Das hat ja auch alles sozialrechtliche Absicherung, auch im Krankheitsfall und so weiter. Und das kann man ja dann auch in dem Sinne von den Einzelpersonen dann ja auch nachvollziehen, dass das passiert. Und es wird ja auch aktuell, wurde es ja in Berlin ja auch diskutiert, ob man die Verbeamtung wieder einführen sollte oder nicht. Ist es so, dass viele Bundesländer ja wieder da zurückgekehrt sind, zum Beispiel in Sachsen und Thüringen haben ja auch die Verbeamtung wieder eingeführt. Aber das wird letztendlich langfristig auch an dieser Frage dann des Lehrkräftemangels dann aber auch nichts führen. Denn wenn alle Bundesländer wieder verbeamten, haben sie ja trotzdem das Problem, dass sie nicht genügend Lehrkräfte auf dem Markt haben. Und ein Punkt, weil das vorhin in der Diskussion auch schon mal gekommen ist, ob wir nicht dann Fachkräfte stärker aus dem Ausland als Lehrkräfte gewinnen können, wird, glaube ich, an dieser Stelle auch nicht so viel helfen, denn diese Problematik des Lehrkräftemangels finden wir ja nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen europäischen Ländern oder auch in anderen Ländern. Ich bin gerade aus Neuseeland zurückgekehrt. Da wird das auch heiß diskutiert, wie man im Grunde genommen Lehrer wieder für den Beruf auch gewinnen kann. Also von daher, das ist etwas, was wir in vielen Ländern sehen, und dann auf Fachkräfte aus dem Ausland zu hoffen, hilft dann an dieser Stelle auch nicht so viel weiter.
Wobei es da noch eine Zuschrift auch gibt von einem Hörer, Jakob Zankel, der schreibt, er versteht ehrlich gesagt nicht, warum zum einen über Lehrermangel geklagt wird und Erstsemester auch eingesetzt werden, zum anderen aber erfahrene ausländische Lehrer, denen wird die Anerkennung versagt, weil ihnen zum Beispiel das Zweit- oder Drittfach fehlt. Mehr Flexibilität fordert er. Wäre es dennoch denkbar, ein bisschen flexibler da zu sein?
Naja, das ist natürlich dann schon immer die Frage auf der Sprachkenntnisse, weil gerade bei Kindern in sozial nicht privilegierten Lagen, die sind ja auch darauf angewiesen, dass sie Lehrkräfte haben, die sehr gut Deutsch sprechen, die in diese in der Pädagogik auch sehr gut ausgewiesen sind, auch die einzelnen Prozesse, auch da die Sprachkenntnisse auch wirklich mitbringen. Und das sind natürlich dann schon schwierige Punkte, wenn es darum geht, was ist eigentlich im Ausland erworben worden von den Abschlüssen her und wie sieht es auch mit den Sprachkenntnissen aus, kann ich dann schon auch ein Stück weit auch nachvollziehen, dass das auch in den Verwaltungen auch erstmal schwierig ist, solche Personen auch einzusetzen und da die vielleicht auch die Zulassung dann auch zu gewähren.
00800 4464 4464, diese Telefonnummer hat Norbert Gerz gewählt, der uns aus Bielefeld anruft und eigene Erfahrungen gemacht hat in der Schule, nämlich als Lehrer. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag. Also ich war lange Lehrer in der Schule und war auch 20 Jahre selber Lehrerausbilder. Ich kann nur sagen, in früheren Jahren, in den 70er und 80er Jahren, da war es selbstverständlich, dass jede Schule auch noch so etwas wie eine Vertretungsreserve von zwei Stellen oder so hatte, mit denen man dann auf die Schnelle reagieren, der Schulleiter auf die Schnelle reagieren konnte, wenn es längerfristige Erkrankungen oder wenn es Schwangerschaften gab. Und das ist alles abgespeckt worden, seit die Politik eben weniger auf die eigenen Erfahrungen und auf die Erfahrungen der sozusagen Untergebenen hört, als auf Thinktanks wie Bertelsmann oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die ihnen eingeflüstert haben, man könne eine Schule wie eine Firma führen. Das ist natürlich alles Quatsch. Ein Punkt, finde ich, muss unbedingt mal genannt werden, den Sie noch gar nicht genannt haben, nämlich, dass über viele Jahre hin die Politik gar nicht ihre Aufgabe in Mathematik gemacht hat. Nicht jede Stadt hat eine Statistik, wie viele Kinder geboren werden, wann die in die Schule kommen. Und da ergibt sich natürlich auch die Frage, wie hoch ist denn der Lehrerbedarf? Und wenn jetzt so etwas passiert wie 2015, dass viele ausländische Kinder dazukommen, dann weiß ich, ich muss also massenhaft jetzt Lehrerausbildung ausbilden mit Deutsch als Fremdsprache.
Norbert Gerz, ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken, weil ich würde genau diesen Punkt gerne auch nochmal in die Runde geben. Ich danke Ihnen, dass Sie uns angerufen haben. Die Matheaufgaben also möglicherweise auch nicht gemacht. Da sprechen wir Vorgängerregierungen an. Franziska Müller-Rech, Sie sind noch nicht allzu lange in dieser schwarz-gelben Regierung hier in Nordrhein-Westfalen tätig. Aber ist das ein Problem, dass Politik einfach zu kurzfristig denkt?
Wir haben auf jeden Fall ein Problem mit einer schlechten Datenbasis gehabt, als wir hier die Aufgabe übernommen haben. Deswegen hatten wir das gerade aus der Seele gesprochen, was wir aus Bielefeld gehört haben. Die letzte Lehrerbedarfsprognose, bevor wir angetreten sind, ist im Jahr 2011 erstellt worden. Und dann ist, bis wir 2018 eine nachgeholt haben, ist also wirklich lange Zeit im Blindflug, also nicht gesteuert worden. Und dann muss man sich auch nicht wundern, dass wenn man nicht steuert, dass dann eben genau so ein Ergebnis rauskommt und dass wir jetzt eine große Aufgabe vor der Brust haben, jetzt überhaupt erstmal Zahlen darüber haben und jetzt anfangen können zu steuern und bestimmte Ergebnisse dann natürlich erst viel später dann in Kraft treten werden, wenn wir jetzt anfangen, zum Beispiel jetzt Studienplätze zu schaffen, bis dann die fertig grundständig ausgebildeten Lehrer an den Start gehen, sind auch 6,5 Jahre vergangen. Mhm. Tatsächlich ist das ein großes Problem und da wollen wir besser steuern.
Die Musik erklingt. Wir nähern uns dem Ende. Ich danke Ihnen allen, dass Sie uns zugehört haben, dass Sie uns angeschrieben haben, angerufen haben.
Mein Grundgesetz.